Guten Abend miteinander. Schön, dass wir da sein. Gott kann uns überraschen. Gott hat Simeon überrascht. Und wie wäre es echt, wenn jetzt einfach Jesus sichtbar da unter uns wäre? Wie würde er mit uns kommunizieren? Wie würde er die ganze Gemeinschaft mit uns gestalten? Ich glaube auch, dass das recht überraschend wäre, wahrscheinlich. Ich möchte euch heute Abend auch in eine Überraschung hineinnehmen. Join the James 5:16 Club. Oder vielleicht eher auf Deutsch, willkommen im Jakobus 5:16 Club. Ich muss vielleicht das so machen. Voilà, dann seht ihr da gut drauf vorbei. Ich möchte euch hineinnehmen in Gedanken, wie es eben könnte sein, wenn wir hier Urgemeinde leben. Wenn wir etwas entdecken, wo die Apostel, die ersten Christen, weitergegeben haben und von dem Leben mit Jesus und miteinander wieder etwas Neues entdecken können. Die Folie, die ich euch zeige, die kann man übrigens hier auf meiner, ich sage dem, Dalton-Homepage, markus.li, kann man da, das nachschauen und unterlesen, wäre es dann einfach so der oberste Eintrag. Einfach jemand daheim etwas mit nachschauen von der Bibelstelle oder so. Ich tue noch beten, bevor ich so richtig einsteige. Herr Jesus Christus, wir laden dich ein, dass du zu uns reden tust. Durch deinen Heiligen Geist, dass du uns mit hineinnimmst in dein Wort vom Apostel Johannes, aber zuerst auch vom Jakobus, der Bruder des Herrn. Und wir bitten dich, dass du uns mit dem Wort begegnest, zu unseren Herzen redest. Amen. Ja, also, ich kommt jetzt einfach mit euch da rein, also der Jakobus 5:16 Club. Und liest euch das einmal vor. Jakobus 5:14-16. Zuerst 14-15 und dann noch 16. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das ist so ein Text, wo ich ehrlich muss sagen, manchmal, wenn ich so in der Bibel gewisse Texte lese, denke ich erstmal einfach, ups, und jetzt? Und dann fange ich meistens mit Farbe an, dass ich mal mir überlege, was steht da eigentlich? Also wir haben da etwas mit krank, könnte sogar mit Sünden zu tun haben. Dann, wenn man also krank ist, soll man oder darf man die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Also das haben die auch wenn jetzt die vielleicht nicht Älteste heissen vom Titel her. Darf man also zu sich rufen. Das ist offensichtlich ein Kranker, der gar nicht mehr in die Gemeinde gehen kann, der gar nicht mehr in das Heilsmechor gehen kann. Und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Also ist eine ganzheitliche Heilung gemeint. Und der Herr wird ihn aufrichten. Das wäre sicher auch seelisch und körperlich. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das Gebet von Gerechten vermag viel. Darum müssen wir zuerst mal klären, wie wird denn überhaupt ein Mensch gerecht? Und ich will das jetzt klären anhand von dem Kontext, von dem Bibeltext, den wir gerade gelesen haben. Also gemäß Jakobus 5, 14 bis 16 werden wir gerecht, wenn wir unsere Sünden bekennen, für uns beten lassen, uns salben lassen, und dann wird das Gebet des Glaubens uns retten, aufrichten, und wir werden so Vergebung und Heilung erfahren. So wird man gerecht. Also, wenn uns vergeben wird, dann sind wir gerecht. Und durch die Salbung werden wir geheilt. Und da sage ich jetzt eben willkommen im Jakobus 5,16 Club. Wahrscheinlich geht es euch so, wie es mir am Anfang gegangen ist, das sagt auch noch nicht so viel aus. Was sollen wir jetzt genau? Okay, Sünden bekennen, beten, salben. Was soll denn das genau bedeuten? Und in das will ich jetzt ein bisschen reingehen. Unter Jakobus 5,16, also unter meinem Jakobus 5,16 Club, und ich möchte euch Mut machen, so einen Club zu werden, Jakobus 5,16 Club leitet Menschen durch drei Übungen an, gerecht und geheilt zu werden. Das ist doch genial. Also drei Übungen. Und durch die drei Übungen wird man gerecht und geheilt. Ist doch super, oder? Also gehen wir mal in die erste Übung rein, oder? Jakobus 5,16 Clubs üben sich in Transparenz, wo das Bekennen von Sünden mit einschließt. Also wir sollen einander die Sünden bekennen, damit wir eben füreinander beten und geheilt werden. Das bedeutet, dass Christen transparent werden. Das bedeutet, dass, wenn ich gesündigt habe, ich genau am richtigen Ort bin, wenn ich da bin. Und nicht etwa am falschen Ort. Es ist nicht so, dass Menschen, die sündigen, bei uns da am falschen Ort werden. Sondern vielmehr, sie sind dann genau am richtigen Ort. Willkommen im Club der gebrochenen Herzen. Willkommen im Club der gebrochenen Menschen. Jesus ist ja für die gekommen. Jesus ist gestorben für die Sünde. Darum ist die Sünde keine Katastrophe mehr für uns. Auch wenn die Sünde katastrophale Auswirkungen hat, wenn wir sie eben dann nicht würden bekennen und geheilt werden. Aber Jesus ist gestorben, eben damit wir frei werden von Sünde. Und wir alle sind Sünder. Zumindest Sünder gewesen, auf jeden Fall. Wir wissen alle, was Sünde ist. Wir wissen alle, was ein schlechtes Gewissen ist. Und darum, wenn also jemand kommt und sagt, hey, muss erst mal noch schnell etwas in Ordnung bringen, dann ist das überhaupt gar keine Schande. Also ich habe das auch mal gemacht als Choroffizier. Da habe ich gewusst, so kann ich heute Morgen nicht predigen. Da habe ich eine Gebetszeit gehabt. Und dann, nein, ich habe nicht mal Gebetszeit gehabt. Ich bin einfach zu einem Mann, eben wo so ein Ältesten, hat den Titel nicht gehabt, aber war im Chorleitungsrat. zu dem Mann gegangen und gesagt, du, hör, ich muss noch etwas, ich muss einfach noch etwas in Ordnung bringen. Ich muss noch etwas einfach vor Gott bringen. Würdest du mir schnell helfen und darf ich dir das vor dir in die Gegenwart Gottes bringen? Das ist doch keine Schande. Dann hat er gesagt, ja, ist gut. Und dann sind wir schnell miteinander in einen anderen Raum gegangen, sind abgesessen und haben gesagt, es ist so und so und so. Und ich könnte das jetzt einfach vor Gott anlegen. Dann hat er gesagt, ja, ist gut. Und dann habe ich das Beten vor Gott angelegt und dann ist gut. Und da können wir den Gottesdienst halten. Transparenz leben. Da dürfen wir, also dürfen wir als Hausmeister vorangehen. Da dürfen wir als Ältesten vorangehen. Das ist doch keine Katastrophe. Es ist nicht so, dass wir total so geheiligt wären, dass wir nicht mehr zünden könnten. Sündigen. Das hat man mal gemeint. In der Heiligungsbewegung es gab so einen Zustand. Aber ich bin überzeugt, das gibt es nicht. Und wahrscheinlich, wenn wir so geheiligt wären, dass wir nicht mehr zündigen könnten, dann wären wir wahrscheinlich gar nicht mehr auf dieser Welt. Dann wären wir wahrscheinlich wieder Henoch von Gott, zu Gott weg entrückt worden. Ich weiß auch nicht. Also, ich denke, solange wir auf dieser Welt sind, sind wir am Üben. Und dann würde ich sagen, hey, los, ich habe gerade etwas. Bekennen von Sünden. In der Transparenz leben. 1. Johannes 1,7, das sind die von dich im Ehering. Da steht, wenn wir wandeln im Licht, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde und von aller Schuld. Also wenn wir wandeln im Licht, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann sind wir nämlich echt. Dann spielen wir nicht irgendeine Rolle, sondern dann sind wir echt. Dann sind wir so, wie wir sind. Und dann können wir Gemeinschaft haben miteinander. Also es ist die erste Übung. Transparenz. Die zweite Übung. Jakobus 5,16, Clubs, dienen einander in Gebet und Salbung zur Heilung für eine Sendung. Mal bis dahin. Die Frage ist ja immer, wenn wir für Heilung beten, wozu? Also ich habe das in jungen Jahren als Heilsoffizier erlebt. Da ist so eine Frau von einer anderen Gemeinde und hat zu mir gesagt, hören Sie, mein Prediger will mich nicht salben. Ich bin todkrank, ich habe Krebs. Ich weiß, dass man da eigentlich nichts mehr machen kann. Und ich hätte mich gern, mit die Chemo können machen, aber das hat sie nicht wollen. Und dann hat sie gesagt, ich hätte mich einfach salben lassen. Es war eine Frau, sie war, glaube ich, etwa 70 oder so. Und ich musste dann ehrlicherweise sagen, oh, ich habe gar keine Salben gerade da. Aber vielleicht würde ich ein Salatöl auch tun, oder? Wenn ich schnell Salatöl holen, also Sonnenblumenöl. Ist das gerade, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut, machen wir doch, oder? Das steht schließlich im Jakobusbrief. Und danach habe ich einfach nach Jakobusbrief gebetet, sie mit Öl gesalbt und gesegnet. Und dann später habe ich von ihr ein Brief bekommen, oder sie ist in den Gottesdienst gekommen und hat gesagt, es geht wirklich viel besser. Und dann hat sie tatsächlich, sind wirklich die Werte, sind wirklich gut gewesen dann. Und die zwei Jahre lang hat die wirklich Ruhe gehabt. Und danach ist dann der Krebs wieder gekommen. Aber in diesen zwei Jahren bin ich enttäuscht gewesen. Weil ich habe mich gefragt, oder ich muss anders sagen, für mich war klar gewesen, oder? Wenn man als todkranke Person geheilt wird, dann hat man so ein Lachen wie der Simeon, oder? Und dann freut man sich und dann sagt man, Herr, ich bin so dankbar. Mein Leben gehört jetzt dir, oder? Jetzt lebe ich noch für dich. Also, ich denke, die Frau hat vielleicht schon vorher für Gott gelebt, oder? Aber irgendwie das hätte ich mir vorgestellt. Aber die Frau, und ich will sie jetzt aber nicht irgendwie verurteilen. Ich weiss nicht, wie ich handeln würde. Die Frau fand das wirklich sehr schön. Und dann hat sie ganz viele Ausflüge gemacht. Und hat am Sonntag fast keine Zeit mehr gehabt, um in den Gottesdienst zu gehen. Weil sie gefunden hat, jetzt will sie eben noch das Ableben und dieses erleben. Und jetzt kann sie noch dieses und jenes. Und dann habe ich mich gefragt, Heilung wozu? Und jetzt ist eben da, das Wort Salbung ist eigentlich ein komisches Wort. Man muss ehrlicherweise sagen, in der Bibel, im Neuen Testament, wird Salbung und Handauflegung wird parallel gebraucht, eigentlich für genau das Gleiche. Und darum sage ich zum Teil auch, Handauflegung ist eigentlich wie eine trockene Salbung. Wenn man jetzt aber dem Salbung nachgeht, dann muss man sich fragen, ja, wo kommt denn das Salben? Und das Salben kommt aus dem Alten Testament. So, die ersten Personen, die gesalbt worden sind, waren die Priester. Der Aaron und seine Söhne. 2. Mose 30, 30. Dann der erste König, der gesalbt worden ist, war der Saul. Den habe ich aber hier nicht reingenommen, sondern ich habe hier die Bibelstelle vom David reingenommen, vom König David. 1. Samuel 16, 13. Und dann, meines Wissens, der einzige Prophet, der gesalbt worden ist. Das ist einfach das Einzige, was ich gefunden habe. Also wenn ihr etwas mehr wisst, wäre ich sehr froh, wenn ich mir nachher... Ich darf da reinrufen, also wenn ich mich könnte korrigieren oder ergänzen. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist der Elisa. Der ist vom Elia gesalbt worden. 1. König 19, 16. Also Priester, König und Prophet. Die sind gesalbt worden. Und Salbung hat bedeutet, ein in Dienst setzen. Oder Salbung, gerade jetzt bei den Priestern Aaron und seinen Söhnen, hat bedeutet, er wird geheiligt. Was heisst heiligen? Heiligen oder heilen, Entschuldigung, heilig sein ist das Gegenteil von profan. Also von allgemein. Wenn man etwas heiligen tut, dann tut man es aus dem Allgemeinen rausnehmen, aussondern aus dem Allgemeinen, weil es jetzt an einem ganz bestimmten Zweck dient. Und eben nur diesem Zweck. Und darum ist es eben heilig für diesen Zweck. Und genau das bedeutet eben Salbe. Salbe bedeutet, ich tue dich im Namen von Gott, von Jesus Christus, tue ich dich quasi aussondern für Gott. Für seinen Dienst. Und 1. Petrus 2, 9 tut eigentlich das wunderbar zusammenfassen, dass wir eben das königliche Priestertum sind, um eben Gottes Wohltaten zu verkündigen. Also da kommt eben wirklich der Priester, der König und der Prophet, kommt da alles zusammen. Und wenn wir also ein Christ salben tut, dann tut man den Christ salben für etwas. Man tut ihn eigentlich senden. Man tut ihn ausrüsten im Namen von Jesus Christus. Natürlich kann das nur Jesus dann machen, oder? Jesus kann das machen durch das, was der Heilige Geist über die Person kommt und sie ausrüsten tut. Und offensichtlich auch eben ausrüsten tut, körperlich offensichtlich auch. Ist das auch möglich? Klar, irgendwann gibt jeder Körper mal ab. Keiner von uns weiss genau wann, oder? Aber offensichtlich ist so eine Aufrichtung ist absolut möglich. Eben für die Sendung, für den Dienst. Und jetzt also im Jakobus 5, 16 Club geht es nicht darum, dass man einfach für Heilung betet, damit wir nachher ein bisschen mehr Skifahren können in Davos, oder? Ihr müsst ja keine Ausflüge machen, ihr seid ja am schönsten Ort der Welt. Ich meine, wenn man da hochkommt, das ist ja unglaublich. Der blaue Himmel, den wir sehen, und die weißen Berge, hei, also da muss man ja, da muss man ja nirgends wohnen, oder? Da bist du also wirklich am besten Ort. Ja, aber es geht nicht darum, für euch, dass ihr untereinander füreinander betet, für Heilung betet, damit ihr einfach nachher mehr Skifahren könnt. Das dürft ihr von mir aus dann auch, oder? Aber der Zweck, der Hauptzweck von der Heilung ist, dass ihr ausgerüstet werdet zur Sendung, also dass ihr das tun könnt, wozu Gott euch senden tut. Für das darf man also beten und einander salben. Und Jakobus 5,16, Clubs werden von Ältesten geleitet. Es ist nicht ein Jekami-Club, sondern es wird organisiert. Das ist jetzt übrigens das, was ich in der Hälfte mit Zürich Oberland, wo einen sehr grossen Befreiungsdienst hat. Und jeden Sonntag für wirklich viele Menschen beten, die sind durchorganisiert. Das ist alles durchorganisiert. Das ist unglaublich. Wenn man das erlebt, oder, das geht zack, 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 zack. Und da ist ganz klar, wer was darf in diesen Gebet. Das ist genau richtig. Das darf organisiert sein. Aber wichtig ist auch, dass die Ältesten eben vorangehen. Die Ältesten prägen die Kultur. Und darum ist es keine Schande, wenn Choroffiziere oder Leute, die in einem Dienst sind, da bei euch in der Helsmedavos, es ist keine Schande, wenn die zu jemandem gehen und sagen, hey, ich muss etwas mit Gott in Ordnung bringen. Das ist absolut keine Schande. Das ist genau die richtige Kultur. Ja, okay, komm. Machen wir doch. Und so tun wir den Heiligen Geist einladen, Jesus Christus einladen, dass wir es im Licht leben können. Und dann darf sich eben das Licht auch wohlfühlen. Dann leben wir im Licht. Wir machen den anderen nichts vor, sondern wir sind echt. Und jetzt möchte ich euch dann das an einem Beispiel zeigen. Gerecht und ganzheitlich geheilt zu werden, ist nicht schwierig, weil Jesus Christus die vollkommene Sündenvergebung für uns am Kreuz vollbracht hat. Es ist vollbracht. Darum ist es easy. Jesus hat es vollbracht. Wir müssen das nicht schwer machen. Weil er hat es wirklich vollbracht. Das Sündenproblem ist erledigt. Und darum dürfen wir das bekennen und wird es weggeschwemmt. Durch das Blut von Jesus Christus. Ich bin überzeugt, dass sogar der Judas Iskarius noch kurz vor seinem Verrat hätte können gerecht und geheilt werden. Ich erkenne in der tragischen Geschichte von Johannes 13, 21 bis 30, das ist das letzte Abendmahl von Jesus Christus, also das Herrenmahl, wo er den Verräter genannt hat. In dieser Geschichte erkenne ich eine weitere Chance für Judas Umkehr. Jesus gibt Judas an seinem letzten Abend behutsam eine letzte Gelegenheit, dessen heuchlerisches Theater zu beenden. Ich werde das jetzt mit dem Text, den Text hineinnehmen als Illustration und nachher probieren aufzuzeigen, wie fein das Jesus am Judas Gelegenheit gegeben hat, ins Licht zu kommen. Johannes 13, 21 bis 30. Danach, also man muss ja sagen, der Verrat vom Judas ist vom Judas her bereits aufgeleistet worden. Er hat schon bereits mit den Hohepriestern geredet, der Preis ist schon abgemacht gewesen. Aber niemand von den Aposteln hat gewusst, dass er der Verräter ist. Und der Judas ist davon ausgegangen, das kann man wahrscheinlich annehmen, ist davon ausgegangen, dass er Jesus das nicht weiß. Danach erklärte Jesus bis ins Innerste erschüttert. Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich bestürzt an. Sie konnten sich nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesu Seite. Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er solle Jesus fragen, von wem er gesprochen habe. Da lehnte sich jener Jünger so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn unauffällig, das ist noch von der neuen Genfer Übersetzung hinzugefügt worden, das unauffällig, fragen konnte. Herr, wer ist es? Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen, antwortete Jesus, und der, dem ich es gebe, der ist es. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Und aus anderen Evangelien wissen wir, dass der Judas zu Jesus gesagt hat, aber es bin doch nicht etwa ich, Rabbi. So wie Judas das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu Judas, tu das, was du vorhast, bald. Keiner von denen, die mit am Tisch waren, verstand, weshalb er das zu ihm sagte. Da Judas die gemeinsame Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihm den Auftrag gegeben, das einzukaufen, was für das Fest nötig war, oder habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Es war nicht das Wandern im Licht, was Judas gemacht hat. Aber Jesus hat ihm da eine Gelegenheit gegeben. Jesus hat das so fein gemacht, dass ihm Judas verstanden hat, hey, ich weiß es, du bist es. Ich weiß es. Aber interessanterweise hat es niemand geschnallt von den Aposteln. Niemand hat es gemerkt, obwohl der Johannes gefragt hat. Sie sind nicht gestiegen. Sie haben nicht gewusst, was Jesus genau meint. Offensichtlich sind sie erst nachher dann so richtig aufgegangen. Also Jesus hat Judas ganz fein, behutsam konfrontiert. Mit Liebe und Respekt. Er hat ihn nicht bloßgestellt. Er hat ihn nicht runtergemacht. Er hat ihn nicht zusammengeschissen. Aber er hat ihn zu verstehen gegeben, hey, ich weiß, was läuft. Und das war der Moment gewesen, wo der Judas zu Jesus hätte können sagen, das Brot nehme ich nicht an. Das verräte Brot nehme ich nicht an. Das wäre der Moment gewesen, wo er hätte können sagen, hey, ich muss euch etwas bekennen. Ich habe eigentlich schon den Preis abgemacht mit dem Hohepriester. Ich habe den Verrat schon aufgeleistet. Der Judas hätte da seine allerletzte Gelegenheit gehabt. Und er hat gemerkt, Jesus weiß es. Plötzlich ist das Licht gekommen. Es war ein Lichtmoment für den Judas. Plötzlich hat er gemerkt, Jesus weiß es. Und hat es zwei Möglichkeiten gegeben. Die eine wäre gewesen, das Licht hineinzustehen, bewusst. Und ich wüsste, das braucht etwas. In das Licht hineinzugehen und zu sagen, jawohl, so sieht es aus. So ist es. Ich sage dem auch, Sünde verraten. Statt mit der Sünde einen Geheimpakt zu machen, kann man so Sünde verraten. Aber es braucht etwas. Es braucht Mut. Oder eben den Pakt, den Verräterpakt, mit der Sünde weiterzugehen. Der Judas hat sich leider für den Pakt mit der Sünde entschieden. Und wo er das Verräterbrot angenommen hat, heisst es, dann ergriff der Satan Besitz von ihm. Dann sind die Würfel gefallen. Das war seine letzte Gelegenheit. Was lernen wir von dieser Geschichte? Jesus führt Judas, wo ein auf Mammon vertrauender Christ war. Wir wissen das, weil er hat nämlich nicht nur Kasse gehabt, sondern es wird im Johannes-Evangelium auch gesagt, im Johannes 12, Vers 6, wird er gesagt, dass er von dieser Kasse immer wieder Sachen weggenommen hat für sich. Also er hat Geld entwendet. Jetzt das Geld hat er kaum entwendet, um irgendwie eine Party zu schmeißen. Das war wahrscheinlich schlecht möglich gewesen in der Gemeinschaft immer mit diesen Aposteln und mit Jesus, oder? Ich bin persönlich überzeugt, er hat das Geld entwendet, weil er Stress hatte, dass sein Messias anders lebt, anders handelt, in eine andere Richtung geht, als sich der Judas es vorgestellt hat. Und er hat für die Zukunft vorgesorgt. Er hat ein Bankkonto gefüttert, wie wir in der Schweiz heute sagen. Er hat also den auf Mammon vertrauenden Christ zu einer Stunde der Entscheidung geführt. Eben behutsam. Es war eine behutsame Konfrontation. Eine Gnadenstunde. Jetzt wäre es darum gegangen, dass der Judas das Verräterbrot abgelehnt hätte, das heuchlerische Theater beendet hätte, zugegeben hätte, der Verrat ist schon aufgeleist, der Preis ist schon klar. Demütig das schlechte Geheimnis oder das schlechte Geheimnis bekannt hätte und durch Gebet von der Mammonsucht geheilt worden wäre. Das ist eine Überraschung, oder? Ihr habt doch sicher gedacht, wenn ich da über Heilung rede, es geht immer um körperliche Heilung. Ich bin überzeugt, Heilung beinhaltet eine Heilung von Sucht. Und Habsucht ist eine Sucht. Und da dürfen wir beten um Heilung. Also durch Gebet von der Mammonsucht geheilt und neu gesalbt bzw. gesendet zu werden. Eben wieder Apostel, heisst Gesandter, oder? Wieder Apostel zu werden, oder am Apostel verdient. Aber wir wissen, Judas hat das Gnadenangebot abgelehnt. Der Judas ist eine Warnung für alle ernsthaften Christen. Weil der Judas ist ein ernsthafter Christ gewesen, ganz sicher. Der war 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. Der hat auch schwierige Zeiten mit Jesus durchgemacht. Aber er hat 2 Herren gehabt. Und Jesus sagt ganz klar, du kannst nicht auf Dauer 2 Herren haben. Du wirst mit der Zeit eine verraten. Der Judas hat eben den Jesus verraten, nicht das Geld. Und wir wissen alle, nachher hat er das Geld gehabt und hat den Selbstmord gemacht. Das lohnt sich nicht, den Herr Jesus verraten. Ja, das war seine Stunde gewesen. Darum ist der Judas für uns ein Beispiel, ein Aufruf, liebevolle, anti-heuchlerische Kultur zu leben. Anti-heuchlerische Kultur zu leben. Die Sünde zu verraten. Aber wir machen das auf eine liebevolle und respektvolle Art. So, also meine, wie es Jesus mit Judas gemacht hat, also das ist einfach einmalig. Manchmal muss ich auch Menschen konfrontieren, einfach durch, ja, halt, ja, Steve und ich, durch unseren Job, weil manchmal auch Menschen konfrontieren. Da kann ich sagen, das ist nichts Lustiges, gar nichts. Das ist überhaupt nicht lustig. Da kann man eine schlaflose Nacht vorne dran haben, das ist wirklich nichts Lustiges. Und das ist sehr anspruchsvoll, jemanden mit Respekt und liebevoll, mit Liebe zu konfrontieren. Und Jesus macht uns das so vor. Das ist eine Einladung, dass wir miteinander respektvoll und liebevoll umgehen Und wenn man vielleicht etwas sieht, wo man findet, hey, das muss ich dir jetzt wirklich sagen, dass man es respektvoll und liebevoll macht, statt einander runterzukanzeln. Vielleicht ist das der Grund, wieso ich nicht gerne hinter der Kanzel stehe. So kann man sagen, willkommen im Club, im Jakobus-Club 5, 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ich wünsche euch das, das ist jetzt nachher mein Gebet. Ich wünsche euch das, dass ihr das in Davos dürft leben. Dass es zu einer Selbstverständlichkeit wird. Und dass die Leute, dass Davoser zueinander sagen, wenn sie euch sehen, in den Gottesdienst gehen, dass sie zueinander nicht sagen, ah, schau, da geht wieder eine Fromme in den Gottesdienst. Sondern dass sie zueinander sagen, ah, was hat euch die heute zu bekennen? Das sollte unsere Kultur sein. Ja, weil wir eben ehrlich unterwegs sind. Weil wir unsere Sucht verraten. Weil wir die Sache auf den Punkt bringen. Weil wir im Licht wandeln wollen. Ich kann euch eins sagen, das ist das Allerbeste auch für unsere Ehen. Das ist das beste Training für unsere Ehen. Das ist sozusagen ein Ehe-Training. Das ist ein Beziehungstraining. Es ist ein Lebenstraining. Das bedeutet Leben im Licht. Wenn wir wandeln im Licht, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Danke, dass du das Sündenproblem gelöst hast am Kreuz. Du hast einen riesigen Preis gezahlt dafür. Es ist unglaublich, man kann sich das nicht vorstellen. Wir können nur staunend vor diesem Kreuz stehen. Und nur bekennen, Herr Jesus, wir haben keine Ahnung, was das dich wirklich gekostet hat. Aber wir wissen, du hast es für uns da. Du hast für unsere Sünde gezahlt. Und darum müssen wir sie auch nicht mehr verstecken. Darum darf man sie dir ins Licht bringen und so zur Vergebung finden. Und du rufst deine Jünger, du rufst uns Christen, du rufst die Gemeinde Jesu auf, das als eine Gemeindekultur zu leben. Im Licht zu leben. Einander die Sünden zu bekennen, füreinander zu beten, für Befreiung von Sucht zu beten, für Befreiung von Krankheiten zu beten, einander zu salben für den Dienst, für die Sendung, für Gott, für den Auftrag, den Gott uns schenkt. Und so dürfen das Urchristentum entdecken und leben. Herr Jesus, wir bitten dich in deinem Namen am heutigen Abend, lehr uns das. Wir bitten dich, lehr uns das. Schenke Freiheit heute Abend. Wir bitten dich, schenke Freiheit. Lass uns erkennen, dass wir einander dürfen auch ja, die Scham, die mit der Sünde einhergeht. Wir dürfen zudecken. In Liebe und Respekt. Wir laden dich ein, Jesus, dass du mit unter uns dich mit dem Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist, deiner Präsenz übernimmst, regierst mit deiner Liebe. Und dass das Licht Gottes mehr und mehr alles durchdringt. Amen. Amen. Ich möchte euch Mut machen, wenn ihr jetzt vielleicht irgendwo gemerkt habt, oh wow, ich habe etwas. Und ich euch gerne würde jemandem verraten. Jemandem bekennen. Ich möchte euch Mut machen, ich weiss, ihr habt ein Ministry-Dienst. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr dann wirklich das beim Schopf packt und sagt, voilà, das ist gerade eine gute Übung. Und das gerade anfängt praktizieren.